Radio 1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie uns diese kommenden 2 Stunden schenken. Ich will davon ausgehen, dass Sie es tun. Es geht los mit Air Universal Traveler. Ich denke immer an Inga Humpe, wenn ich die Background-Sängerin von Air höre. Aber ich habe jetzt mal in einer Suchmaschine nachgesehen. Ich glaube, das ist sie nicht. Auf jeden Fall, das war Air, Universal Traveler. Und er sitzt auch schon hier im Studio mir gegenüber. Wer ist er eigentlich?
Hörbar Rust. Heute mit
Fabian Hinrichs, 40, Schauspieler. Hinrichs kommt in Hamburg zur Welt. Nach dem Abitur leistet Hinrichs Zivildienst und studiert ein paar Semester Jura, schwenkt glücklicherweise um und lässt sich an der Schauspielschule in Bochum ausbilden. Frank Castorf engagiert ihn für die Berliner Volksbühne und bald arbeitet Hinrichs mit Regisseuren wie Schlingensief, Polish und Cameron. Hinrichs, der Mann mit den roten Wangen und den tiefliegenden Augen, ist theaterverrückt und feiert parallel dazu seit Jahren große und stille Fernseherfolge. Zuletzt an der Seite von Dagmar Manzel als neuer Tatortkommissar in Franken. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Fabian Hinrichs, jetzt an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal.
Hallo.
Bei diesen Kurzbiografien, bei dieser Vorstellung gucke ich immer schon, na, habe ich inhaltlich irgendwie einen Fehler gemacht oder so? Gibt es da so eine Augenbraue, die hochgeht oder einen Mund, der sich verzieht? Nee, du hast nicht negativ reagiert, aber theaterverrückt hatte ich reingeschrieben. Und als wir hier eben schon sprachen, hast du gesagt, ich hasse Theater eigentlich.
Ja, was heißt ich hasse? Ja gut, hört sich gut an, ich hasse Theater. Also ich, was man liebt, das kann man ja auch hassen. Also eigentlich liebe ich Theater und weil ich es liebe, hasse ich es meistens. Sagen wir so. Das ist aus meiner Position heraus auch gefährlich, weil ich ja selber Theater auch manchmal mache.
Naja, also und relativ regelmäßig mit sehr angesehenen Regisseuren, viel mit René Polish, Schorsch Cameron und so weiter. Das ist schon, du besetzt da auch eine ganz bestimmte Nische. Aber ja, das musst du mir nochmal erklären. Wieso?
Also, das ist ein Punkt. Ich arbeite eigentlich eher mit Partnern, nicht unbedingt mit, ja, wohl René ist schon Regisseur und Autor auch. Aber ich mag es lieber, dass man wirklich zusammenarbeitet. Mhm. Also ich wollte nie, wer möchte das schon? Also das machst du ja, glaube ich, in dem Sinne auch nicht, in Arbeitsverhältnissen landen. Also ich bin das auch zwischendurch. Am Anfang meiner, Anführungszeichen, Laufbahn, ja, habe ich schon so Chefs gehabt. Also so Regisseure oder so. Und das gefällt mir überhaupt nicht.
Ah, Hierarchieproblem, also, ja?
Autoritätsproblem auf jeden Fall. Also auf jeden Fall schon immer. Damit komme ich auch nicht klar, dass jemand aus der dritten Reihe mich anschreit oder so. Das mag ich überhaupt nicht, weil ich glaube, ich tue das auch nicht und dann möchte ich das auch nicht. Dass ich bin ja jetzt auch schon fast 40, ich bin ja erwachsen, das ist würdelos, also finde ich. Und oft sehe ich Theater, also das bürgerliche Theater wird ja immer als klassisches Theater bezeichnet, ne, mittlerweile. Das ist ja eigentlich nicht das klassische Theater, geschichtlich gesehen, sondern es ist eben das bürgerliche Theater. Aber die normalen Leute denken, ich gucke mir jetzt ein klassisches Theaterstück an oder so. Also Ibsen, Strindberg und so weiter, so wie das an einigen Theatern gemacht wird. Und dann gibt es die sogenannte vierte Wand. Für Nicht-Theatergänger ist das so, also 2 Leute stehen auf der Bühne und tun so, als wäre das Publikum nicht da. Oder 4 Leute stehen auf der Bühne und so, ne, und unterhalten sich und machen Dialog. Und ich finde, ähnlich wie die gegenständliche Malerei von der Fotografie abgelöst wurde eigentlich, weil ein Fotoapparat kann das einfach besser, ist auch dieses naturalistische Spiel eher im Film besser aufgehoben, finde ich, als auf der Bühne. Bühne ist für mich immer abstrakt und da muss eben etwas, was, ich bin jetzt auch nicht der, der das goldene Buch hat, wo man reinguckt, aber irgendwas anderes muss da passieren, als wenn man so menschelt auf der Bühne. Ich finde, das versackt dann immer und ich, oder nehmen wir an, ich habe mal so ein Beispiel genannt, da, als Kind im Theater kommt ein Drache aus Pappe. So als Kind, selbst als Kind denkt man nicht, das ist jetzt ein Drache, ich habe Angst. Im Theater ist es oft so, nehmen wir ein Tennessee Williams Stück, da hat jemand ein gebrochenes Bein oder hat Schmerzen, Katze auf dem heißen Blechdach zum Beispiel. Und dann tut der so, als ob er jetzt wirklich ein gebrochenes Bein hat. das kann ich überhaupt nicht glauben. Im Film glaube ich das. Im Film glaube ich das. Aber im Theater kann ich das überhaupt nicht glauben. Ich denke dann, der hat doch gar kein gebrochenes Bein. Oder ich denke, der Drache ist doch aus Pappe. Und dann läuft das bei mir schon.
Aber
nicht.
Ich denke, du stehst auf das Abstrakte. Man soll ja abstrahieren im Grunde. Ist das nicht das, was vom Zuschauer dann verlangt wird und was er dann auch gerne macht? Dass er für den Moment denkt?
Ja, aber das muss irgendwie anders. Also ich bin jetzt auch nicht totaler Brecht-Anhänger. Brecht hat das versucht durch diesen Verfremdungseffekt. Jetzt sind wir gleich
sofort. Nee, ich finde, dass wir zu sehr ins Theoretische.
Genau.
Wir verlieren jetzt die Leute, die so sind wie ich.
Ja, okay, aber ich kann das für die Leute so sagen. Also keine Sorge. Brecht hat einmal das verglichen mit einem, man geht ins Zoo, in den Zoo, ins Zoo, man ja. geht ins Zoo und sieht einen Affen im Käfig. Und der Affe versucht den Menschen, der ihn gerade betrachtet, nachzumachen. Und das ist normalerweise naturalistisches Schauspiel im Theater. So unvollkommen ist das dann.
Oh, oh, oh.
Und, ja, also ja, so oft, wirklich.
Wir kommen da, pass auf, ich verspreche
dir. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt der Crack bin und das alles drauf habe, nee. Sondern das geht mir als Zuschauer eben so.
Und vor allen Dingen, also wir werden wirklich das Theater und vielleicht auch deinen Bezug zum Theater nochmal, ich muss die Leute mitnehmen jetzt hier, weißt du? Die müssen jetzt das Gefühl haben, sie verstehen, worüber hier gesprochen wird in den nächsten anderthalb Stunden. Und auch wenn ich weiß, dass dann nur Einser-Abiturienten hier uns zuhören, Radio 1-Hörer sind ja wahnsinnig klug, müssen wir so einen Flow kriegen, ja? Und mir ist das,
ja, klar.
Das wird jetzt, ich muss aufpassen, dass das jetzt am Anfang nicht zu theoretisch wird, obwohl ich dich verstehen möchte, ja?
Ja, okay. Ich will ja auch gar nicht so merkwürdig.
Tust du gar nicht. Ich habe dich ja, du hast ja im Grunde nur auf meine Frage geantwortet.
Ja.
Und ich merke, dass du dich natürlich auf eine ganz andere Art und Weise mit diesem Thema Theater auseinandersetzt. Und ich muss auch sagen, ich kenne zum Beispiel auch die Soloabende, die du machst. Ich kenne die gar nicht. Ich weiß gar nicht, was da
Ach so,
passiert.
Okay.
Ja, ich war nie drin, weil ich nicht so ein Theatermensch bin.
Ja, ich auch nicht. Ich bin auch kein Theatermensch.
So.
Ja,
nein, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ich hatte letztens, letztens hatte ich einen Auftritt in der Volksbühne und das ist zum Glück, obwohl das klingt vielleicht eitel, aber doch, es ist zum Glück ja so gut wie immer ausverkauft. Und das sind meistens Leute, die auch nicht gerne ins Theater gehen, die da reingehen.
Was mich am allermeisten irritiert von all dem, was du gerade eben gesagt hast, ist, dass du sagtest, ich bin ja jetzt auch fast 40. Du bist doch schon
40. Ich bin 40, habe ich fast gesagt.
Ja, ich bin jetzt auch.
Echt?
Mit dem Autoritätsproblem, mit dem Hierarchie.
Nee, ich bin 40.
Ich bin jetzt auch fast 40.
Ich bin 40.
Du
gibt's doch von Udo Lindenberg, obwohl ich Udo Lindenberg jetzt auch nicht so mag, wie die Arbeit am eigenen Scherenschnitt. Wie heißt das? Ich finde immer diese Silhouette. Es gibt also Menschen, die wollen eine Silhouette werden, finde ich. Also Udo Lindenberg, so Hut, also ich bin meine eigene Silhouette. Aber der hat einen tollen, wie geht das mal? Sie ist 40 und sie fragt sich, war das jetzt schon alles, was für mich vorgesehen war? Tiefgefrorene Träume im Kühlschrank oder so, weißt du, irgendwie so.
Hättest du mitbringen können, hast du nicht? Peter Maffay hast du mitgebracht. Ich geh fort.
Ja, das war meine erste Platte, die ich mir bei Aldi gekauft habe mit 6.
Bei Aldi gab's Platten, als du 6 warst?
Da war ich mit meiner Mutter bei Aldi in Hamburg-Lohbrügge in so einem Arbeiterviertel und dann gab's die im Ramschregal. Genau, da ist sie. Die habe ich rauf und runter gehört. Das war meine erste Platte und ich habe mir immer noch eine ganz große Bindung dazu.
Er stieg ein, ihm war's egal. Unverkennbar, Peter Maffay, ich gehe fort.
Das hat mich sehr berührt früher als Kind. Das
mit 6 schon?
Mit 6, ja. Kinder wollen ja oft auch fort, glaube ich. Also, denke ich.
Du hast mit 15 dein Skateboard genommen und bist abgehauen, ne?
Ja, was heißt, naja, ich konnte überhaupt nicht gut Skateboard fahren. Also ich hatte Freunde, die sehr gut skaten konnten und wir sind, ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren, 15, 16, und da haben wir eine Deutschlandtour gemacht sozusagen.
Abgesprochen mit den Eltern?
Ja, ich will jetzt auch nicht rebellischer wirken. Ich glaube, das war so ein bisschen abgesprochen. Ich glaube schon.
Während der Ferien?
Während der Ferien, aber auch nur, auch überlappend irgendwie sind wir dann auch nicht so richtig. Und dann sind wir nach Freudenstadt gefahren, weiß ich noch, weil wir dachten,
aber doch nicht
das
auf den Skateboards,
toll.
Mit dem Zug wahrscheinlich,
mit
oder?
Mit dem Zug, genau. Und die sind dann immer zu den Halfpipes, wo irgendwo Halfpipes waren und so. Und ich so ein bisschen mit, aber ich konnte echt nicht gut fahren. Und dann waren wir in Freudenstadt, das weiß ich noch, im Schwarzwald und dachten irgendwie, da ist die Freude oder ich weiß auch nicht, das war natürlich total öde. Aber wir haben da mit Bier trinken angefangen, mit Rauchen, wie das so ist.
Kennst du aus der Zeit noch Leute?
Ja, ich kenne die noch. Ich habe nicht viel Kontakt, so ein bisschen noch.
Mhm.
Mhm. Also, ich beneide immer Leute, die noch viel Kontakt zu ganz alten Freunden haben, weil in dem Alter erlebt man ja noch zusammen Dinge, die man später nicht mehr erlebt. Jetzt sitzt man ja immer im Café zusammen oder macht so Essen oder so. Und in der Zeit macht man ja wirklich Sachen zusammen. Also das später macht man das in der Familie. Also ich, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber so mit Freunden, also das Konzept der Freundschaft, das ändert sich.
Das ja. Erlebens, ja, ja, das stimmt. Es ist auch die Gefahr, dass man mit alten Freunden, dass man eben gar nicht feststellt, dass man diese Freundschaft am Leben hält und sich so ernährt von dem, was in der Vergangenheit war. Ne? Also, dass man tatsächlich, was du sagst, dass gar nicht mehr so viel Neues dazukommt. Das macht man nur noch mit den Mündern und mit den Köpfen, dass man sich so austauscht an einem Tisch. Und dass man gar nicht mehr so viel rausgeht und gar nicht irgendwas tut. Eine Freundin von mir ist da sehr diszipliniert. Ich sage das auch deswegen, weil da gehört, glaube ich, auch tatsächlich von allen Seiten eine gewisse Disziplin dazu. Die trifft sich mit alten Freunden einmal im Jahr. Und da sprechen sie immer ein paar Monate vorher ab, wo in Deutschland sie dann sind oder auch mal so Amsterdam oder so. Und dann nehmen sich wirklich alle frei. Es ist eine Gruppe von 8 verschiedenen Frauen, die in unterschiedlichen Orten auch wohnen. Und das führt natürlich dazu, dass da auch immer wieder was Neues reinkommt. Ne? Also die fahren dann auch, gucken sich da die Städte an und so weiter. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber das ist ja auch in deinem Job, wäre das, glaube ich, schwer zu bewerkstelligen. Ne? Du müsstest wahrscheinlich jedes zweite, jedes dritte Mal spätestens sagen, ich kann nicht, weil ich drehe irgendwas.
Ja, also ein alter Freund von mir macht das auch immer, einmal im Jahr, und ich kann da fast nie. Mhm. Das ist immer direkt im Sommer und da bin ich entweder weg mit der Familie oder weg, weil ich arbeite. Also das ist einfach so.
Du hast ja jetzt eine neue Familie, also da ist was dazugekommen, das kann man sagen. Relativ neu, du bist mit deiner Frau nach Potsdam gezogen, ihr habt ein kleines Kind und lebt hier. Es ist ja auch für dich neu als Familienvater, das bringt einem ja auch keiner bei. Muss man ja auch ein bisschen lernen, aber du strahlst, du gehst darin voll auf, ne?
Ja, also es ist jetzt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich bin richtig glücklich mit Familie, also ich fühle mich da aufgehoben. Ich finde, weil viele Bindungen sind ja auch, also insbesondere in Berlin, denke ich, sind ja sehr flüchtig. Also ich finde, Berlin hat immer etwas von so Amerika im 18. Jahrhundert oder so. Die Leute kommen, haben eigentlich und suchen sich schnell jemanden, der ihnen weiterhilft, der sie voranbringt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann werden die Bindungen auch ganz schnell gekappt. Und,
hast du die Erfahrung gemacht?
Ich denke, jeder, also du wohnst ja, was ich jetzt erfahren habe, auch schon länger in Berlin. Aber jeder, glaube ich. Ich habe da Freunde und auch Bekannte natürlich sehr viele und einige Freunde. Und das ist auch alles in Ordnung. Ich will jetzt hier gar nicht hier so melancholisch oder so jammern oder so, aber das habe ich auf jeden Fall bei allen beobachtet. Also das ist sehr schnell eingegangen wird und sehr schnell aufgelöst wird. Und weil es so viele Möglichkeiten gibt, insbesondere in Berlin, das ist wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich der Fall, aber in Berlin sieht man das halt noch deutlicher, ist so ein bisschen avantgardistischer da in der Hinsicht.
Hat das nicht auch viel mit deiner eigenen Haltung zu tun? Also ich kenne jemanden, der zum Beispiel gerne die klügsten Köpfe zitiert sowieso, aber auch zum Beispiel Sartre so eine Art Lebensmotto gemacht hat. Mal sehen, wer sich jetzt hier gleich wiederfindet.
Die Hölle sind die anderen?
Oder?
Das stimmt auch.
Der Mensch ist das, was er aus sich macht. Also es hat ja auch viel mit dem zu tun, wie du selbst auf andere Menschen wirkst. Oder meinst du, da hat man gar nicht so viel Einfluss drauf, ob diese Bindungen flüchtig sind?
Doch, ja und nein. Ich denke, dass sich bei vielen Bindungen das erst im Laufe der Zeit herausstellt. Und insbesondere in meinem Beruf ist das so, dass sich das oft miteinander verbindet. Beruf und persönliche Bindung. Also man weiß manchmal nicht. Man trifft Leute im Beruf und hat gleich eine emotionale Beziehung eigentlich und so weiter. Und dann weiß man nicht genau, was ist jetzt Freundschaft und was ist Arbeitsbeziehung. Das muss auch nicht schlimm sein oder so. Das muss man irgendwie nur wissen. Das ist manchmal schwer auseinanderzuhalten oder es ist gar nicht auseinanderzuhalten manchmal. Und ja.
Hier grätsche ich jetzt rein. Wir müssen das auf die nächste halbe Stunde verschieben, denn jetzt geht es erstmal um den nächsten Song, Ride On von AC/DC. Warum hast du den mitgebracht?
Also ich wurde gebeten, ein paar Songs aufzuschreiben, die habe ich auch leicht chronologisch jetzt so
das
aufgeschrieben.
Ist gut so.
Und das, ja, da habe ich so gedacht. Und dann, den habe ich, AC/DC habe ich auch schon mit, weiß nicht, 10 gehört oder 11. Mhm. Also den Song habe ich rauf und runter gehört. Ich weiß auch nicht. Das hat. Ich finde es auch nicht so AC/DC-typisch übrigens. Also es ist überhaupt nicht, sondern es ist so ein im guten Sinne Blues-Rock, obwohl Blues-Rock ja schlimm ist. Aber das ist wirklich traurig, lässig, dahinfließend, wunderbar.
Der Schauspieler Fabian Hinrichs ist heute hier zu Gast. It's another
lonely evening. Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute zu meiner Freude der Schauspieler Fabian Hinrichs und ich habe ihn The English Beat mitgebracht mit Mirror in the Bathroom. Radio 1, die Hörbar Rust heute mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs. Und wir werden gleich uns nochmal zu Berlin und dem Thema Freundschaften ein bisschen auslassen. Aber ich würde dich gerne dem Zuhörer erstmal ein bisschen vorstellen, ein bisschen näher bringen. Ja?
Okay.
Okay. Also erstmal bist du sowieso einer von den Gesichtsbekannten. Das sagt Matthias Brandt immer. Wobei ich glaube, er hat es von seinem Freund Jan-Gregor Kremp, dem Schauspieler, dieser Ausdruck Gesichtsbekannt.
Aha.
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass 90% aller Leute, die uns jetzt hören, wenn sie dich jetzt googeln würden, würden sie sagen, ach ja, der, klar. Aber nicht jeder weiß gleich beim Namen Fabian Hinrichs
genau.
Bescheid.
Ist eigentlich ein toller Zustand.
Ja, der spielt dir wirklich ins Blatt. Du bist nicht so einer, der so unbedingt so bekannt sein will, ne?
Genau, und ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel wurde ich letztens für einen IT-Berater gehalten. auf so einem Kongress, ja, ich hab angeblich einen super Vortrag gehalten. Ich klär das dann auch nie auf.
Ach so, weil die Leute nicht schnallen. Also, du kommst ihnen bekannt vor, aber sie wissen nicht, dass du der Schauspieler
bist.
Genau,
und ich kläre das auch nie auf. Oder sind sie nicht Schauspieler, dann sage ich immer, nee. Wieso? Nein.
Ach komm, das ist doch gemein. Dann überlegen die Leute weiter und weiter und weiter und die Festplatte sirrt und sie denken, woher kenne ich den?
Ja, meistens, aber es ist ja so, oder wenn Leute einen erkennen, ich habe mal also gehört, psychologisch ist das ja so, dass der Fan, der sogenannte, der liebt ja nicht den sogenannten Promi oder Star, sondern sich selber in der Bewunderung. Der meint nur sich, der meint gar nicht dich. Das finde ich sowieso für mich, je länger ich das jetzt so ein bisschen mache und wenn das mehr Öffentlichkeit bekommt und so, für mich wichtig irgendwie zu wissen, die meinen dich ja gar nicht. Die kennen mich ja gar nicht, die meinen dann immer eigentlich sich.
Das erklär nochmal mit 2, 3 Sätzen, die nachvollziehbar sind.
Ja, das musste ich auch erstmal selber verstehen, dass das sozusagen, also erstmal Sympathie heißt, glaube ich, miteinander atmen und das heißt, Leute erscheinen einem sympathisch auf dem Schirm, wenn die das machen, was man schon von ihnen kennt. Sie erfüllen also die eigenen Erwartungen. Es geht also mehr um sich. Sie erfüllen die Erwartungen, die man hat und man fühlt sich wohl dadurch. Mhm. Und wenn man jemanden bewundert zum Beispiel, dann ist man selber sozusagen, ja, es ist ein bisschen psychologisch ein bisschen schwierig, man selber das Liebesobjekt, also sozusagen das, man macht sich als Fan zum Objekt eigentlich. Mhm. So, es ist ein bisschen komplizierter, aber ich finde das wichtig zu wissen. Jeder Beatles-Fan meinte sich selber, nicht Paul McCartney oder so.
Okay. Du hast mal in einem alten Interview ein schönes Beispiel gegeben mit Thomas Gottschalk. Was du niemals erleben möchtest.
Ach so, das habe ich mal gelesen oder gehört. Ich weiß gar nicht von ihm, dass der auf Klo war in Frankfurt und Durchfall hatte und auf Klo gegangen ist. Und das hat wohl auch tierische Geräusche gemacht.
Na klar.
Und dann meinte jemand so hinter der Klotür, meinte so, Mensch, Tommy, boah, also was Schlechtes gegessen oder so. Irgendwie so. Und das war also, boah.
Das ist das, was man nicht erleben möchte. Oh Gott, nein. Ja. So, also zur Welt gekommen.
Flotter Flatsch.
Und aufgewachsen in Hamburg. Wobei, dir kann sowas in der Art ja noch passieren. Also wenn du jetzt so diesen Christoph-Waltz-Weg nimmst zum Beispiel, ne, dann kann es dir passieren, wenn du dich nicht von vornherein so als Dirty-Typ positionierst, dass irgendjemand mit irgendwas Dunklem aus deiner Vergangenheit kommt.
Denn Christoph Waltz kann ich gar nicht nehmen, weil der so unwahrscheinlich ist. Mit Christoph Waltz habe ich meinen ersten Film gemacht, mit Christoph. Ach. Schussangst. Mhm. Hat auch einige Preise gewonnen. Und Und da war der total frustriert von der deutschen Film-Nicht-Kulturlandschaft sozusagen. Er musste immer dasselbe spielen und war total frustriert. Und er hat damals aber schon in London gewohnt, konnte also super Englisch, natürlich mit Dialekt, mit Akzent, sagt man, ohne Dialekt, mit Akzent und konnte halt perfekt Englisch und dann mit Tarantino das gibt's ja, wie heißt es, One in a Million oder das gibt's ja nur einmal sowas.
Also ich glaube, also das gibt es sicherlich mehrmals. Wenn ich jetzt ein größerer Cineast wäre, würde ich dir da jetzt noch andere Beispiele nennen können. Mir fällt zum Beispiel noch Mickey Rourke ein und John Travolta. Interessanterweise auch jeweils so eine Reanimation durch jemanden wie Tarantino. Also nee, wir hatten The Wrestler,
ja,
wer war das?
Okay, aber das sind ja schon Amerikaner.
Ja.
Oder eben Engländer oder so, aber jetzt als Deutscher zum Beispiel eine Hollywood-Karriere machen.
Ja,
also
das ist
Christoph
sicherlich,
Waltz.
Ja, ja, das ist sicherlich ungewöhnlich. Und vielleicht ist das aber auch jetzt, ist man aufmerksam darauf geworden, dass es so einen Weg geben kann, ne? Dass es passieren kann, dass man so ein, ich glaube auch, dass hier Sebastian Koch, ich weiß nicht, ob der das schafft, ob der oder einen ähnlichen Weg gehen wird. Du zweifelst daran so ein bisschen, dort Körpersprache.
Nein,
aber,
also ich, toi, ich finde schon mal.
Wer weiß. Und bei dir hat es sich ja zum Beispiel, manchmal sind es die kleinen Rollen, die dazu führen, dass eine größere Aufmerksamkeit entsteht. Das hast du selbst erlebt mit deiner Assistentenrolle in dem Bayerischen Tatort. Wir müssen es jetzt nicht haarklein nochmal auseinanderdröseln, aber du hast, 2012 war das, glaube ich,
ja.
Der tiefe Schlaf, hilf mir
der
mal.
Tiefe Schlaf,
der tiefe Schlaf. Ein bayerischer Tatort und du hast Giesbert gespielt, den Assistenten. Der war nervig, der war ein vielleicht Nerd, vielleicht aber auch nicht. Du hast die Rolle super ausgefüllt und bist leider nach 60 Minuten tot neben der Imbissbude gelandet. Und was dann passierte, gab es noch nie. Es gab einen Aufschrei, es gab Facebook-Gruppen, die sich gegründet haben, die haben gesagt, wir wollen Giesbert zurück. Das war so super. Du hast diese Rolle war so toll einfach. Und das lässt sich jetzt natürlich nicht 1:1 vergleichen, nicht mal 1:2. Das ist schon klar. Aber manchmal sind es kleine Rollen, die für eine größere Aufmerksamkeit sorgen und die was ins Rollen bringen, was vielleicht auf normalem Wege sonst nicht geschehen wäre, oder?
Ja, ich meine, ja, Tatort ist ja eben so ein Massending und dadurch hat es, so wie Tarantino ja auch so ein Massenkultur ist, ne? Auch in USA ist ja vielleicht Indie, aber eigentlich ist es Massen und dadurch hast du einfach eine große Verbreitung. Also Bekanntheit ist ja immer so eine Sache. Ich war ja vorher auch sehr bekannt, halt bei nicht so vielen.
Mhm.
Also bei einigen sehr bekannt. Und bei anderen, und ja, stimmt. Also das war für mich auch total überraschend. Also ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet.
Du warst in Burma, glaube ich, als...
Genau, genau.
Und du kamst zurück und hattest 1000 Interviewanfragen, oder wie war das?
Genau, also ich habe das ja überhaupt nicht mitbekommen, weil wir hatten kein Handy, kein Internet, gar nichts. Über 5 Wochen, glaube ich. Und dann habe ich das überhaupt nicht mitbekommen und konnte das auch überhaupt nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt. Ich dachte, was ist das denn? Also was soll denn das? Hat mich sehr gefreut. Ich will das jetzt gar nicht klein machen. Hat mich total gefreut, aber es war mir so irgendwie absurd, eher, weil ich das ja gar nicht, ich habe das so zeitverzögert. Da war ja eigentlich alles schon vorbei. Und ja. Aber auf jeden Fall, das Drehbuch war halt großartig. Alexander Arloff hat das geschrieben und er hat auch Regie geführt. Das war halt ein sehr selten gut geschriebenes Drehbuch.
Wobei die Bayern sowieso, finde ich, die Münchner haben schon ziemlich viel Glück. Also da sind schon schöne, sehr, sehr schöne Tatorte entstanden, finde ich. Thunder Road hast du mitgebracht von Bruce Springsteen.
Ja.
Ja, was?
Ja, klar. Also ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Leute gehen immer in Großstädte und denken, dass sie so der Tristesse und der Provinz entfliehen dadurch. Und also das alles ist wie in einem Bruce Springsteen-Song. Man nimmt so, ja komm Baby, steig ein und los geht's und raus hier, bloß raus, ne? Und dann kann das aber sein, dass die Leute in Großstädten einfach total versacktes, provinzielles Leben führen und es eben nicht ist wie in Thunder Road, in so einem Springsteen-Song, sondern das ist die totale Provinz in der Großstadt ist, in London oder Berlin oder so. Und aber das Besondere an diesen Springsteen-Songs, Springsteen ist ja nicht cool oder so, ne? Also so Musiker, die hassen den ja und so, aber ist natürlich dieser Sturm und Drang, diese Sehnsucht, die da ist in dem Song, die hat mich immer angesprochen, diese unglaubliche Sehnsucht, dass man irgendwie denkt, diese Erlösungssehnsucht. Jetzt irgendwann kommen wir, steig ins Auto und wir lassen alles hinter uns, was war, und alles fängt nochmal ganz von vorne an. So Mary climb in, sagt er dann. Jetzt Mary steigt einfach ein ins Auto und dann fahren die los und dann verlassen sie das alte Leben und so weiter.
Dann verlassen sie diesen 200-Seelen-Ort und fahren nach Berlin und denken, wow, und stellen dann eben fest, dass jeder nur in seinem langweiligen Kiez rumhängt und dass Freundschaften flüchtig sind.
Einsam. Ich finde, viele Leute sind in Berlin unglaublich einsam.
Und das sind
total coole Leute, gut aussehen, tätowiert, coole Jobs und so. Das weiß ich nicht, aber das ist so mein Erlebnis. Also ich weiß nicht, woanders sind es vielleicht dann nicht so coole Bekanntschaften oder so. Also so Leute, mit denen man sich selber dauernd aufwerten kann und so. Aber vielleicht ein bisschen langweiliger auf den ersten Blick, aber eben dann nicht. Also Beziehungen in kleinen Städten sind ja tiefergehend, weil einfach mehr Routine da ist, man sieht sich öfter, man sieht sich immer zur selben Zeit und so weiter und dadurch ist da auch mehr Gefühl im Spiel und ich glaube in Berlin ist es auch so sehen, gesehen werden und so, ist der cool, ist das schick, mich mit dem sehen zu sehen, wie heißt es, sehen zu lassen, Entschuldigung. Und das denke ich schon. Also es betrifft natürlich nicht alle, aber viele Leute.
Nun gibt es ja Kieze, die sind nicht so auf Coolness angelegt. Ne?
Genau,
also da
okay.
So muss man ja dieser Stadt auch mal zugutehalten.
Und das
ist ja auch das Tolle. Ja, zum Beispiel.
Genau.
Das ist ja nun mal so. Und das ist ja auch das Schöne, man kann sich ja in dieser Stadt so bedienen wie in einem Supermarkt eigentlich. Also du weißt im Grunde, was dich in den einzelnen Bezirken erwartet.
Aber der ist auch eben, Entschuldigung, in den Leuten drin.
Wer?
Der Supermarkt. Der ist richtig drin, weil du kannst irgendwie...
Ach so, meinst du
ja,
das?
Ja, also du kannst, wenn es mir nicht so gefällt, dann verlasse ich das eben. Also es gibt, ich habe mal so eine Geschichte von so einem Psychologen gelesen, der hatte einen Patienten, der war mit seiner Freundin oder Frau oder so im Flugzeug und dann sagt seine Freundin, guck mal, die Frau da vorne, die ist ja wunderschön, oder? Findest du nicht auch? Und dann hat er so hingeguckt und er fand die Frau wirklich wunderschön und sofort hat er aufgehört, seine Frau zu lieben, weil die war ja nicht so schön wie die Frau da.
Was?
Ja, und das ist jetzt total überspitzt, aber ich denke, dass es vielen Menschen so geht, dass diese Entscheidung für jemanden, für einen Beruf, für eine Liebe, für irgendwas, dass das schwierig wird für viele Leute. Ich kenne viele Leute in meinem Alter, die sich gar nicht verlieben können. Also die würden das irgendwie gern, aber nicht. Die haben dann auch immer jüngere Frauen zum Beispiel. Ich bin ja wie gesagt 40. Und die sind dann 25 und so. Ist meinetwegen, ne, sind ja alle mündig und so. Es ist ja über 18, aber es ist so eine Sache. Also
und das liegt deiner Meinung nach daran, dass man sich nicht festlegen will? Oder liegt es daran, du hast jetzt im Übrigen ja auch von Männern gesprochen, ne? Oder sind das die Frauen, die 40
Frauen
sind
auch.
Und 25-jährige
also
Typen haben?
Auch Frauen, ja, total. Mhm.
Und liegt das daran, dass man sich nicht festlegen will, wenn man denkt, es kommt noch was Besseres um die Ecke? Oder liegt es daran, dass man die Tiefe nicht mehr so hat? Oder dass man mit den Instrumenten oder dem Besteck fürs Gefühlsleben nicht mehr umgehen kann?
Ich glaube, das alles, ich bin kein Psychologe, aber es entspringt aus einer großen Orientierungslosigkeit und dass man irgendwie denkt, dass man, also dass alles verwertet wird. Alles muss irgendwie verwertbar sein. Das heißt, meine Bekanntschaften, meine Freunde, die müssen mir was bringen. Die müssen, das ist wie mit diesem ganzen Posten. Ich will jetzt auch nicht was total Korrektes hier sagen, aber es ist ja so. Beim Skifahren hier, ich meine, dass man
die Leute
selber
ständig
nicht,
selbst darstellen,
dass man das
meinst du?
Genau, dass man das Gefühl hat, man reicht nicht. Zum Beispiel, Sonnenbrillen. Ich finde Sonnenbrillen einerseits okay, wenn man so prominent, semi-prominent ist oder wenn es einfach total blendet, ne, die Sonne. Aber die Leute laufen ja mittlerweile auch schon bei trübstem Himmel mit Sonnenbrille rum, weil es irgendwie jeder so Star, jeder möchte sich so fühlen wie ein Star oder so. Keine Ahnung. Irgendwie man selber reicht nicht. Der Mensch scheint sich selber nicht zu reichen oder so. Also in diesen Großstädten hauptsächlich. Und will aus der Masse, glaube ich, raus irgendwie, droht da zu versinken. Aber dadurch, dass jetzt alle tätowiert sind
und alle Sonnenbrillen tragen, sind sie schon
wieder
die neue Masse.
Genau,
ja.
Also das ist jetzt auch kein besonders cleverer Gedanke, aber so habe ich das erlebt. Und deswegen spreche ich von Einsamkeit. Ich finde, es ist eine große Einsamkeit in der Stadt.
Aber es gibt mir so eine kleine Brücke, nennen wir es Steg, zu etwas, das ich auch unbedingt loswerden wollte in dieser Sendung. Mir geht's um die kleinen Gesten der Freundlichkeit. Bin ich an so einer Baustelle vorbeigefahren, wo man einfach gucken musste, man musste sich so ein bisschen absprechen. Es konnten nicht beide Autos gleichzeitig fahren in den verschiedenen Richtungen. Und es bricht sich niemanden Zacken aus der Krone, wenn einen jemand passieren lässt, mal kurz sich per Handzeichen zum Beispiel zu bedanken. Das sind so kleine Sachen. Ich habe an anderer Stelle schon mal umgekippte Fahrräder genannt, dass Leute an diesen Fahrrädern vorbeigehen. Und das nächste Auto, das rückwärts einparkt, fährt drüber oder der nächste Typ stolpert drüber oder so, dass man sich auch überhaupt nicht, dass man diese Aufmerksamkeit für die kleinen Gesten irgendwie,
aber
dass die so ein bisschen verloren
nicht,
gegangen sind.
Ja, Entschuldigung, es entspricht eben nicht den Interessen. Ich glaube, man kann vielleicht einen Gegensatz machen zwischen Interessen und Leidenschaften. Und es ist eben der Fahrradfahrer, ich bin Fahrradfahrer, hat ein anderes Interesse als der Fußgänger. Und der Autofahrer hat sowieso ein anderes Interesse in so einer Stadt. Und jeder muss irgendwie zu seinem Ziel gelangen.
Nee, das ist für mich keine Erklärung, weil ich bin sowohl Fußgänger als auch Fahrradfahrer als auch Autofahrer.
Aber die wollen doch alle zu ihrem Ziel gelangen. Also es ist so, jeder ist doch
das
total
ist mir, lass es uns mal runterbrechen auf jede einzelne Situation. In der Masse hast du wahrscheinlich recht. Wenn du es jetzt verallgemeinerst, hast du wahrscheinlich recht. Aber letztendlich besteht diese Masse ja hier aus einzelnen Leuten, die sich vielleicht auch darüber freuen, wenn sich jemand bei ihnen bedankt oder wenn irgendjemand ihr umgekipptes Fahrrad aufhebt oder so. Ja,
klar.
Wir sind ja nicht alle ferngesteuerte Roboter mit Tätowierungen und Sonnenbrillen.
Nein, Moment, aber es ist eben zu viel, glaube ich. Das sind ja so viele Leute, ja, zum Beispiel in Kreuzberg, wo ich gehe, das ist ja so viel, jeden Tag auf der Straße. Du kannst eben nicht jedes Fahrrad aufheben.
Musste ja auch nicht.
Mal, du meinst ja mal. Ich habe ja gar keine andere Haltung, aber ich glaube, ich weiß ja, ich bin jetzt auch kein Fachmann, aber ich denke irgendwie, warum das eben nicht so passiert, weil es einfach zu viel ist. Es ist zu viel. Ich glaube, die Leute sind froh, wenn sie überhaupt noch da irgendwo hinkommen, wo sie hinwollten und möglichst schnell.
Ich würde jetzt zu gerne da noch tiefer einsteigen und sagen, was ist denn zu viel? Aber die Zeit rennt. Wir haben jetzt die erste Stunde schon hinter uns. Smog hast du mitgebracht. Cold-Blooded Old Times. Einfach spielen?
Ja, einfach spielen. Der Text erklärt sich von selber, denke ich. Cold-blooded old
times. Cold-blooded old times. Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute der Schauspieler Fabian Hinrichs und es ist mir in der ersten Stunde immer noch nicht gelungen, mal kurz in seine Kindheit zu springen, weil wir uns ständig mit anderen Themen aufhalten, was aber, wie ich finde, nicht ganz uninteressant ist. Vielleicht gelingt es mir jetzt. Also Fabian Hinrichs und sein Leben und seine Musik. Und hier kommt meine Musik, Amy Mann mit Save Me. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr, heute mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs. So, nochmal.
Matthias Rust habe ich übrigens mal gespielt, mit Studio Braun, mit Heinz Strunk zusammen, Rocco Schamoni und Jacques Palminger.
So, jetzt müssen wir erstmal aufklären.
Matthias Rust.
Ja, wir haben gerade über Matthias Brandt gesprochen, weil der war hier vor einigen Jahren auch schon in der Sendung und ich weiß, dass du den total bewunderst als Schauspieler.
Bewundern? Ich finde ihn wirklich toll. Ich finde, er ist ein richtig, richtig guter, glaubwürdiger, berührender Schauspieler.
Und der war sehr, weil du fragtest, ist der nett? Und ich habe gesagt, ja, der ist total unkompliziert. Das ist ein, also unkompliziert ist auch schon wieder so ein komisches Prädikat, aber überhaupt nicht exaltiert oder so. Ist ein ruhiger Typ mit einem guten Humor. Und es wundert mich, dass ihr noch nicht zusammen gespielt habt. Aber das kommt mit Sicherheit noch. Und deswegen kommst du wahrscheinlich auf Matthias Rust gerade, so die Verbindung aus ihm
wegen
und
hörbar,
mir.
Ja, genau, stimmt. Ja, genau, ja, ja.
Du hast Matthias Rust gespielt?
Ja, genau, es war sehr lustig. Ja, mit Heinz Strunk zusammen. Heinz war meine Mutter. Heinz Strunk war meine Mutter und
Gott.
Ja, es war schrecklich, aber es war toll.
Was der wohl als nächstes? Na, egal. So, du bist gebürtige Hamburger. Ich merke, dass du alles gerade tust, dass wir bloß nicht über das damals sprechen. Wir bringen es schnell hinter uns. In Hamburg geboren, ein Bruder.
Genau.
Mit 6 bist du in den Turn- und Sportverein Berne eingetreten, ne?
Ja, das kann sein, mit 6, ja.
Und warst Sport und Fußball begeistert, nehme ich an?
Ja, das war so der Lauf der Dinge. Ich habe Fußball gespielt, weiß nicht wie lang, 10 Jahre, 11 Jahre, irgendwie so, 10 Jahre, genau.
Welche Position?
Hat gewechselt, rechter Verteidiger und rechtes Mittelfeld.
Okay.
Laufstark. Ja.
Zweimal pro Woche Training und am Wochenende
und Freistöße.
Zu den...
Freistöße konnte ich auch gut.
Und am Wochenende zu den Turnieren, war das so? Bist du da auch immer...
Genau, zweimal die Woche Training und am Wochenende ein Spiel.
Und mit dem Wunsch, später Profifußballer zu werden?
Nee, glaube ich nie. Also ich habe es auch geliebt. Also ich war wirklich, habe echt sehr gern gespielt. Mhm. Aber ich glaube, ich habe gar nicht an Berufe gedacht, glaube ich. Ja, es ist wirklich so. Ich habe nicht an Berufe gedacht, bis ich 19 war oder so. Oder 18. Ich habe Berufe,
vielleicht hatte ich auch niemand gefragt? Also was willst du mal werden, wenn du groß bist, Fabian?
Hm? Bestimmt. Habe ich bestimmt auch irgendwas gesagt. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber wenn ich nachdenke, so mit 13, 14, 15 oder 11, 12, mit 6 weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Mhm. Aber da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich da einen Berufswunsch hatte oder so. Ich hatte, genau, es war eine Welt ohne Berufe. Ist ja eigentlich eine schöne Welt. Also ohne Erwerbstätigkeit, ich finde es eigentlich toll. Ich meine, ich mache das gern, was ich mache, aber jetzt immer so Geld verdienen und sich entscheiden, glaube ich. Also mit 19, das war, ich habe Zivildienst gemacht im Altenheim, so 6-Bettzimmer, also 6 Leute, also Katheter legen und so und Darmkrebsleichen und so. Und da habe ich schon gedacht, das Leben geht schnell vorbei und das kann halt eben auch so vorbeigehen. Und ja, jetzt einen Beruf wählen ist echt sehr schwer für Leute. Also man hat sich ja noch gar nicht für eine Welt entschieden, für ein Leben, glaube ich, mit 20. Und dann sich für einen Beruf entscheiden, ist, glaube ich, sehr schwer.
Dein Vater war der dienstälteste Polizist Hamburgs, glaube ich.
Soweit ich weiß, ja. Ich hoffe, er wundert sich jetzt nicht. Ich glaube ja doch, er ist der dienstälteste Polizist Hamburgs gewesen. Er ist in Rente.
Dein Onkel auch Polizist und dein Bruder auch Polizist?
Mein Opa war Polizist, mein Vater, mein Bruder und mein Onkel ist bei der Marine gewesen.
Ah, okay.
Irgend so ein hohes Tier bei der Marine gewesen und mein anderer Opa war beim Militär. Ja, so ist es.
Aber du hast dir jetzt nicht keine Gedanken über deinen Beruf gemacht, weil man jetzt so sagen könnte, das war ja eh schon vorgezeichnet, dass du auch in diese Richtung gehst, das gar nicht.
Also für mich war klar, dass ich auf keinen Fall Polizist werde. Mhm. Also ich bin ja normal links aufgewachsen und in das linke Spektrum fällt nicht unbedingt der Berufswunsch Polizist, Staatsschutz. Mhm. Also es ist so, ich sehe das heute ein bisschen anders. Ich sehe schon, das habe ich auch mal gesagt, die Notwendigkeit der Polizei und zum Beispiel, wenn mir, meiner Familie irgendwas zustoßen würde, ein Verbrechen, würde ich auch wollen, dass es aufgeklärt wird und dass sozusagen das ist der Rechtsprechung, ne? Dass Recht gesprochen wird sozusagen. Dazu muss es eben auch Leute geben, die dem Täter der Rechtsprechung zuführen sozusagen. Und es muss eben Wächter geben. Ne? Also ich will jetzt nicht aber bei Platon steht das ganz toll. Die Stadt wird zu üppig, der Staat. Und deswegen muss es Wächter geben. Und die müssen die müssen eben eine ethische Schulung durchlaufen. Die müssen wissen, was sie für einen verantwortungsvollen Job haben. Und dann ist es ein ganz ehrenwerter und toller Beruf. Aber wenn Leute das natürlich missbrauchen, dann ist es sehr schwierig. Und früher habe ich nur die eine Seite gesehen, dass es eher schwierig ist. Und heute sehe ich das, glaube ich, differenzierter. Und
Du hast ja auch Jura studiert. Also nach dem Vordiplom, glaube ich, war Schluss. Korrigiere
genau,
mich, wenn
genau,
das ja.
Ja, genau.
Und hast offenbar gemerkt, dass was ist dir da abhanden gekommen? Der Wunsch?
Ich fand das unglaublich öde in der Uni, aber nicht nur Jura, sondern ich wollte irgendwie weg, ich wollte raus, Springsteen-mäßig, ich wollte einfach weg. Und egal, ich habe mir dann Geisteswissenschaften, bin ich da in die Seminare gegangen, es war überall dasselbe Bild, so graue Gestalten unter Neonröhren, die sich vor sich hin gedämmert haben. So. Und das dachte ich, das kann doch nicht sein. Ich hatte so ein ganz andere Erwartungen und ich hatte ein anderes Bild vom Campus. Ich hatte wahrscheinlich so ein Fernsehbild vom Campus. Ich dachte, so ein Campus ist so eine grüne Wiese, tolle Frauen liegen da und man kommt mit denen ins Gespräch und dann geht man noch zum Volleyball oder was weiß ich. Und das war null so, also überhaupt nicht. Das war überhaupt gar nicht so. Und
du hast offenbar, also du hast viel Fernsehen geguckt oder hast du so Eis am Stiel, 1, 2, 3
Klar, logisch,
habe
ich alles, Eis am Stiel und ich dachte irgendwie, der Campus wäre wie Eis am Stiel.
Jetzt kommt ein sehr, sehr schöner Song, den du mitgebracht hast von Isaac Case, By the Time I Get to Phoenix.
Ja.
Willst du den einordnen, wollen wir ihn einfach
Ich könnte kurz, also ich finde diese Erzählung von ich kann das auf jeden Fall privat ja nachvollziehen, ohne da ins Detail zu gehen, dass jemand, also die Erzählung, da kann man ja dann zuhören, was er so erzählt. Und dass jemand so gerne, also jemand noch so liebt, aber es geht einfach nicht mehr, weil ihm zu viel angetan wurde. Und 6-mal hat er sie zurückgenommen, beim 7. Mal, da ist Schluss. Und dann fängt die, ich glaube, dieses, wie heißt das, Subdominante oder so, dann geht das auf einmal dieser Song los. Und das ist sowieso ein Creme. Also der cremt einen so ein. Und das finde ich ist wirklich so Wahnsinn, dieser Song. I'm talking about the power of love now. I'm gonna tell you what love can do.
Ja, das war ganz schön lang. By the time I get to Phoenix, Isaac Case, mitgebracht, gewünscht von Fabian Hinrichs. Auch du, mein Lieber, wirst bald nur noch ein Podcast sein.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Ein Podcast?
Ja, hörst du manchmal Podcasts?
Selten.
Mhm. Die Hörbar, es gibt zum Beispiel ein Jahr immer retrospektiv sozusagen. Alle Gäste, die so da waren, kann man sich als Podcast anhören. Da ist dann zwar die Musik nicht drauf, also eine Sendung dauert dann nicht 2 Stunden, sondern nur eine. Wenn Sie selbst sich eine Sendung anhören möchten als Podcast, aber nicht so genau wissen, wie es eigentlich funktioniert, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail, hörbar@radio1.de, und wir werden Ihnen ganz genau zeigen, wie werden Sie dadurch navigieren. Das ist nämlich alles ganz pipi einfach. Sie können auch auf die Radio 1 Seite gehen und da auf Podcasts. Und da gibt es ganz, ganz viele Sendungen. Natürlich nicht nur die Hörbar, sondern auch andere, die Sie sich herunterladen können. So, Personality Crisis heißt der nächste Song, den du mit... Wieso lachst du?
Ja, nee.
Den du mitgebracht hast von den New York Dolls.
Titel ist Programm sozusagen, ja.
Ja?
Nein, New York Dolls, ja klar. Personality Crisis, ja.
Ja, man muss die ja nicht kennen. Jeder kennt die New York Dolls.
Ach so, ja klar, okay.
Sind das Psychopathen, die zusammen Musik machen, oder?
Und eine bezaubernde Mitarbeiterin könnte wahrscheinlich mehr dazu sagen. Aber es ist, ja, das war ja so eine besondere Art, so eine Transformation von Punk eigentlich, ne? Die haben sich dann so auch Frauenklamotten angezogen, waren aber Punks und waren total, wie nennt man das, dysfunktional eben. Haben überhaupt nirgendwo reingepasst. Deswegen Personality Crisis.
Und du hast einen Hang zum Punk?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber kein Punk, ne? Also ich kenne Punks, also in Hamburg auch, aber ich bin natürlich überhaupt keiner. Also
warst du es mal oder bist du mal so mitgelaufen? Warst du mal Teil einer Punkszene?
Ja, wie gesagt, ich war nicht Teil davon. Also in dem Sinne war ich Teil davon, weil ich Leute kannte. Aber ich war nie Punk, richtig. Aber ich fand es immer sehr anziehend und sympathisch und kann auch viele Inhalte teilen.
Und du hast ein Punk-Fahrrad, ein goldenes.
Ach so, das hat der Moritz von Uslar, glaube ich, mal geschrieben.
Ja, genau.
Ich habe einfach ein altes Fahrrad, das so rostig auch ist und so. Das habe ich auch so gelassen, damit es nicht gezockt wird. Und das hat er irgendwie als Punk-Fahrrad.
Verstehe. Alles klar. Da steht jetzt nicht ACAB drauf, oder?
Nee, da steht sogar Patria drauf, was ja eigentlich so...
Oh, ne, vom, wow, ja. Also wir hören jetzt die New York Dolls, Personality Crisis.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute der Schauspieler Fabian Hinrichs und ich habe Ihnen Keimzeit mitgebracht, mehr als nur der Regen.
Steine in meinem Bett und der Kopfhörer im Krieg.
Keimzeit, mehr als nur der Regen. Radio 1, die Hörbar Brust heute mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs. Du hast von deinem Zivildienst berichtet, hast du mit älteren Leuten gemacht, hast du im Altenheim, ne?
Mhm.
Genau. Dann hast du dich wahrscheinlich für Jura eingeschrieben.
Mhm.
Und irgendwann später bist du erst auf die Idee gekommen, überhaupt Schauspieler zu werden. Lag das daran, dass ein Freund von dir sich da irgendwie beworben hat? Oder
genau, warum? Also ich war in so einer, ja, wie sagt man das, Amateurtheatergruppe,
schrecklich. Die lustigen Egozentriker,
genau, genau.
Oder so ähnlich, ne?
Jürgen Rissmann, total, der macht das heute noch leidenschaftlich, der baut die Bühnenbilder und das macht er so nebenberuflich, der hat das unterrichtet und so. Und die waren alle schon viel älter als ich und ich fand das natürlich toll, ich war 16 oder 17 und die waren schon so 24, ne, 25, das war deren Hobby sozusagen. Und dann haben wir so Stücke gemacht. Und ja, der eine, der war dann ungefähr so alt wie ich, der da auch dazu kam, Ingo, mein Freund Ingo, der wollte unbedingt Schauspieler werden. Und der hatte sich dann beworben an diesen staatlichen, an diesen Universitäten, an diesen staatlichen Schulen und so weiter, wurde nicht genommen und blöderweise haben sie mich dann sozusagen genommen. Also ich habe mich im Zuge, weil ich so frustriert war vom Studium, habe ich mich da mitbeworben. Ich glaube, er hat mich sogar angemeldet für das erste Vorsprechen. Ich glaube, so war das. Ich will jetzt aber auch keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, so war das. Und dann wurde ich da nicht genommen, weil ich noch gar nicht genug Rollen hatte. Ich habe in der Zentralbibliothek in Hamburg, das weiß ich noch, immer nach langen Stellen geguckt. Also ich hatte gar keine Zeit, die Stücke zu lesen. Und deswegen waren einige Interpretationen dann so, glaube ich, gewöhnungsbedürftig, weil ich gar nicht wusste, worum es in dem Stück geht. Ich habe dann einfach die langen Stellen irgendwie gesagt. Und dann wurde ich aber doch irgendwann aufgenommen und habe dann in Bochum studiert.
Genau. Hat euch das die Freundschaft gekostet?
Nee, wir sind immer noch, das ist zum Beispiel einer der alten Freunde, mit dem war ich letztens auch an der Elbe und spazieren, genau. Also das ist immer noch ein alter Freund von mir. Der ist dann aber der arbeitet manchmal noch als Schauspieler, aber ist hauptsächlich Sprecher, ein sehr erfolgreicher Sprecher geworden.
Okay. So, du bist dann nach Bochum gegangen und hast dich dort ausbilden lassen zum Schauspiel. Du bist diplomierter Bühnendarsteller,
ne? Wie nennt man das? Diplom-Bühnendarsteller, genau. Ich bin eigentlich Akademiker, meine Frau lacht dann immer. Aber
ja, du bist ja vor allem auch immer noch immatrikuliert. Du hast Politik zwischendurch studiert, Politikwissenschaften.
Ja, aber das war noch zur Hochzeit der Reform, da musste man ja immer, Anwesenheitslisten gab es da, da musste man ja immer so Häkchen, also
Find's
Unterschriften
das
machen. Nee, aber ich konnte das, ich konnte das eben nicht, ne, weil ich ja schon einen Job hatte. Und deswegen musste ich Politikstudium leider an der FU abbrechen.
Und was studierst du jetzt noch?
Geschichte und Philosophie im Fernstudium. Also das ist super, weil ich dann immer mal, ich komme jetzt überhaupt nicht dazu gerade, aber ich habe mir das vorgenommen, jetzt wieder das mehr zu machen.
Du liest auch extrem viel. Ich frage mich, wenn du die
gar
Zeit...
nicht. Im Moment lese ich gar nicht.
Ja, ach so.
Ich habe, glaube ich, mal auch viel. Im Moment komme ich überhaupt nicht dazu. Ich vermisse das auch sehr. Also ich möchte jetzt mal wieder lesen. Ich bin umgezogen, das war unglaublich aufwendig, so ein Umzug.
Ja, und ein kleines Kind fordert ja auch viel Zeit, also insofern, das ist schon erklärbar.
Und dann der Umzug, das war schrecklich, es war alles schrecklich, das war eine totale Schrottwohnung, die habe ich dann renovieren lassen, es ging alles schief, es war furchtbar.
Willkommen im Leben.
Ja, wirklich.
So geht's den meisten Menschen.
Genau, ich will ja auch gar nicht jammern, aber das war einfach schrecklich. Und da kam ich zu gar nichts anderem, als einfach, ja.
Was war das Schlimmste an diesem Umzug?
Dass nichts klappt, einfach so. Nichts klappt. Also ja, Handwerker kommt am Dienstag, der kommt natürlich nicht am Dienstag. Mhm. Oder ich brauche dafür maximal 5 Tage. Eigentlich 2, aber wenn alles schief war, 5. Er braucht locker 40 Tage dafür, wirklich. Es ist, das kostet so und so viel. Am Schluss, da war noch das konnte ich vorher nicht wissen. Alles ist
alles ist BR.
Lieferungen also kommen nicht. Also irgendwie so Lieferungen. Ne? Da soll was kommen, das kommt nicht. Das kommt woanders hin. Dann bin ich nicht da und dann ruft eine Spedition an. Ja, ich stehe ja zu ihrer Haustür und ich bin aber in München. So zum Beispiel. Also ist jetzt aber keine existenziellen Probleme.
Nee, aber das Schlimme ist, ich finde in so einer Situation, das Schlimme ist, was ja unsere Stadt im Großen erlebt, ne, mit dem Flughafen, dass man das im Kleinen ganz genau so erlebt. Es gibt immer rühmliche Ausnahmen. Also ich habe auch ganz tolle Handwerker jetzt inzwischen auf so einer Odyssee kennengelernt und jeder kennt das auch. Das ist so wie, ich will einen neuen Telefonanschluss oder so, da weiß man auch, oh Gott, bitte fang nicht an zu erzählen, was da alles schiefgegangen ist, weil das dauert jetzt eine halbe Stunde und jeder kennt das. Das ist ganz, ganz schlimm. Das Schlimmste daran, finde ich, ist, dass man so spürt, wie abhängig man ist. Dass man selbst, ne, man kann weder einschätzen, ich kann dem Typen nicht sagen, wieso hast du 8er gekauft, du brauchtest doch 10er.
Genau.
Nee, sondern du musst dich so komplett abgeben in die dich überantworten, weil das sind alle Spezialisten und im Zweifel musst du dich bescheißen.
Ja, und ich habe nicht schlecht bezahlt oder so war das nicht, sondern es war so, dass ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass ein Job angenommen wurde und dann die ersten 2, 3 Tage laufen super und dann hat der Handwerker immer noch 5 andere Baustellen gehabt. Und aber erstmal annehmen, und das kann man ja auch verstehen. Also jeder ist so am Rudern und die richtig 1000 Aufträge annehmen und dann muss man dauernd hinterherlaufen, dass die Arbeit mal fertig gemacht wird. Das war echt, da sieht man, es wird erstmal gesagt, und ich glaube, ich will denen auch gar nichts unterstellen. Ich glaube, die haben wirklich gedacht, ja, das klappt schon irgendwie. Und dann merken die, das schafft auf der einen Baustelle gibt es Schwierigkeiten, ich kann jetzt zu ihnen erst wieder in einer Woche kommen. So und so. Und dann hat er wahrscheinlich 5 solcher Kunden, die ihn anrufen und sagen, was ist denn jetzt mal? Mhm. Ja, und also für alle eine merkwürdige, ja, anstrengend.
Du kannst ein Stück drüber schreiben.
Über.
Das
wäre eher ein Kabarettabend, ne?
Ja.
Oder so.
Ja, aber war so was anderes. Ja. Du probierst doch gerne neue Sachen aus. Also ich möchte jetzt mal dem Zuhörer, der genauso unbeleckt ist, was Theater angeht wie ich, einfach nur mal so als Appetithappen die Titel deiner Solostücke. Guck nicht so in meine Aufzeichnung, du spinnst wohl. Ich schau dir in die Augen gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang.
Ja.
Ich schau dir in die Augen gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang.
Ich muss sagen, der Titel kommt von René Polisch. Also den habe ich mir nicht einfallen lassen. Das war jetzt sozusagen seine Geburt, Kopfgeburt. Es gibt ja, ne, ich will jetzt nicht zu verstiegen sein, Frankfurter Schule, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Also die Leute sind sozusagen verblendet.
Kill Your Darlings. Ich glaube, was von dir ist, ist die Zeit schlägt dich tot. Du bringst dich viel ein. Also man nimmt dich als Darsteller wahr, aber du bist auch jemand, der selbst gerne mitarbeitet. Du stellst das jetzt nicht so nach vorn, aber wie du vorhin schon zum Einstieg in die Sendung gesagt hast, ne, das ist du bist da eher ein Kollege oder nee, wie hast du es gesagt? Ihr seid eben nicht Kollegen, sondern wie nennst du es? Auf einer Augenhöhe, so dass man
wir arbeiten zusammen sozusagen.
Genau. Ja. Und so ein Stück wie Die Zeit schlägt dich tot, die hast du, glaube ich, selbst geschrieben.
Genau,
ne?
Ja.
Oder von 2013, Ich, Welt, du darfst da nicht zwischenlachen, weil es muss einfach mal so stehen. Ich, Welt, wir, es zischeln 1000 Fragen.
Ja.
Die Vorstellung, dass ich abgeholt werde von einer Freundin, die sagt, du, das ist super, ich habe Karten für die Volksbühne bekommen, echt? Was? Ich, Welt, wir, es zischeln 1000 Fragen. Ich wüsste gar nicht, wie schnell ich mir da eine Ausrede einfallen lassen würde, um da nicht hinzugehen. Was erwartet einen denn da?
Das war im Schauspielhaus Hamburg, das war, wie soll ich das sagen? Ich habe da einen Abend über Mystik, also weil man sich fragt, man glaubt ja an nichts mehr. Also die Leute, ich kenne, die glauben, ich bin ja in keiner Kirche drin oder so. Und was könnte denn überhaupt etwas sein, woran man noch glauben könnte? Und in dieser komplett durchrationalisierten Welt und das alles wird verwertet und so, die Aufklärung hat ja wirklich alles weggefegt. Und dann darüber habe ich mir so Gedanken gemacht und das war dann so eine Art, wie soll ich das sagen? Daraus habe ich einen Abend gemacht.
Gut, und du bist auch jetzt am Werkeln, also es gibt 1000 Sachen, die man...
Und am Schluss war total, das weiß ich noch, hab ich Walt Whitman gedichtet.
Ach.
Genau, das war sozusagen so als...
Den kennen die meisten wahrscheinlich.
Ausflug, Leaves of Grass sozusagen, kennt man vielleicht diese Naturlyrik oder so. Und das war sozusagen auch so ein Ausweg sozusagen.
Und jemand, der jetzt bei Walt Whitman wirklich nur an blaues Crystal Meth denkt, ist der in so einem Abend auch gut aufgehoben?
Ja, ich denke, das ist auch was, es darf gelacht werden, ne, würde ich schon sagen. Und Also ich will jetzt hier nicht in eigener Sache so Werbung, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so krude ist oder so merkwürdig.
Also nicht kruder als die Sendung zum Beispiel. Wer die Sendung gut findet und verstanden hat, der kann auch in
so
einem
Abend. Ja, okay,
können wir
man
das so. Gut, dann.
Also eben null krude, ne? Also genau.
Absolut.
Also halt null.
Schorsch,
normal einfach.
Normal. Schorsch Kamerun ist ein alter Freund von dir, mit dem du schon viel gearbeitet hast.
Mhm.
Und der auch mit den goldenen Zitronen als
Tuffy.
Musiker.
Spitzname Tuffy.
Tuffy?
Ja.
Darfst nur du ihn so nennen oder ist das bekannt?
Ja, Tuffy.
Ja.
Ja, würde ich jetzt mal, oder ich mach's jetzt bekannt.
Du bist so ein Zappel, Philipp. Sitzt du unbequem? Ist das der Stuhl oder bist du generell jemand?
Das ist so eine Art Barstuhl.
Ja.
Und da sitze ich. Ich fühle mich wohl.
Wirklich?
Daran liegt's nicht. Ja, wirklich. Es wirkt nur so. Aber ich bin diesen Stuhl nicht gewohnt. Das ist so eine Art Barstuhl. Büro-Barstuhl. Das ist so ein Mix aus Bar, Hocker und Bürostuhl.
Das für die After, wie heißt denn das? After-Dings?
Nee. Im Felix.
Wie heißt denn das nochmal?
Afterwork.
Afterwork-Partys, genau.
Toll. Kommst du noch mit auf die Afterwork-Party ins Felix?
Oh, ich habe gar nichts anzuziehen. Nee, lass das so. Ist doch schön mit dem Rock. So, Mila hast du nämlich mitgebracht. Die goldenen Zitronen.
Ja.
Schorsch Kamerun.
Schorsch Kamerun ist ein alter Kumpel von mir und der hat ja diese tolle Band Goldene Zitronen. Die sozusagen die Indie-Version der Toten Hosen. Nein, so dürfte ich ihn nie nennen. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall eine tolle Band und tolle Texte auch. Und er schreibt auch die Texte und ganz toller Typ, der Schorsch.
Was ich wirklich nicht oft tue, ist mich verlaufen.
Die goldenen Zitronen, Mila, mit deinem Kumpel Tuffy.
Tuffy.
Schorsch, Kamerun. Schreibst du gerade ein Stück über Karl Marx?
Ja, das Hau macht so Karl Marx Wochen sozusagen.
Im Herbst, ne?
Wir wollen jetzt uns nicht so wie, so, das soll kein Auftrag für uns sein sozusagen. Jetzt macht man ein Stück über Karl Marx oder so, ne? Also wir wollen das eigentlich vermeiden. Wir wollen uns eher um Entfremdung oder so kümmern. Hat Karl Marx sich ja auch, aber was entfremdet heutzutage oder so.
Mhm. Wisst ihr denn schon, wann das aufgeführt wird?
13. bis 15. November wahrscheinlich.
Aha, gut.
Und den Titel haben wir noch nicht genau. Der Arbeitstitel ist Oje, ich schon wieder. Oder so. Es ist auch eher, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, Max Frisch hat mal gesagt, dass Kunst, also Poesie, ist politisch einfach nur, weil sie da ist. Also, es muss jetzt kein politischer Abend werden oder so, dass man jetzt sagt, wir machen was über Mindestlohn oder wie schlimm es allen geht oder so, sondern einfach ein Gedicht ist schon politisch, weil es da ist. In dieser Welt sozusagen, wo alles eben so ist, wie es ist, ist ein Gedicht schon politisch. Oder und es muss eben nicht, die Kunst muss nicht sagen, wohin mit dem Atommüll. So was soll das eben nicht werden. Wir wollen jetzt hier nicht so ein Auftragsstück, wir machen jetzt sozusagen eine Art Referat über Marx oder so, ne? Oder ein Referat über Entfremdung und finden dann ganz tolle Bilder dafür, wie irgendwie ich zerreiße eine Puppe und das ist dann, oder sowas, ne? Also das ist, was ich im Theater ja auch immer so
toll.
Schlimm finde, ja, so Bilder für so Themen, das finde ich immer ganz schlimm. Also so, dass man so denkt, okay, jetzt, wie stellen wir jetzt Hass da oder irgendwie Ausgrenzung und dann werden sich so die Kleider vom Leib und so, das ist nicht so mein Ding.
Hast du schon mal auf eine Bühne gepinkelt?
Nein.
Man darf ja wohl noch mal fragen.
Nee, mit Ketchup und so, ich bin mal mit George irgendwo rausgeflogen, ich glaube beim WDR, da wurde gesagt, verzieht euch, weil wir haben irgendwie den Teppich im kleinen Sendesaal versaut, aber das war auch das.
Bei einer After-Work-Party oder
nee,
was?
Nee, wir haben mich für so eine Art... Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Weiß nicht mehr.
Auf jeden Fall. WDR hat euch jedenfalls verziehen, denn es gibt ja eine Produktion. Ich muss jetzt hier mal. Das war keine Bedingung, aber letztlich hat deine Agentur zumindest Zoff darauf hingewiesen. Unterm Radar ist gerade fertig. Das habt ihr gerade, das hast du gerade abgedreht.
Aha.
WDR.
Okay. Ja, stimmt. Also ja. ARD mit Heino Ferch, Christiane Paul und ich.
Interessant. Und wann
interessante
wird das?
Mischung. Ne?
Ja, bin ich wirklich. Und wobei du kannst, ja, das finde ich ja auch
wir
ganz gut.
Wir hingen einfach im Adlon rum und haben so gebrainstormt.
Geile Sache. Geiler
danach
Beruf,
danach
oder?
Ins Felix. Mm. Lief gut, lief einfach gut.
und dann im Drive Now nach Potsdam. Voll geiles Leben, ihr Schauspieler.
Ja, Wahnsinn, einfach.
Weißt du, wann das läuft?
Einfach.
Nee, ne? Ihr wisst sowas ja nie.
Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Mhm. Wahrscheinlich im Herbst, schätze ich, ne?
Und dann hast du noch einen Zweiteiler abgedreht im Winter.
Ah,
der
ja.
Fall B.
Der Fall B, ja. Sehr interessanter Film, glaube ich.
Worüber?
Also wirklich. Das heißt nicht, dass der andere nicht interessant ist.
Nee.
Aber der Fall B ist über die Barschel-Affäre, ja, über die Schubladen-Affäre und die Barschel-Mord oder Selbstmord. Darüber ist das. Und es ist vielleicht gar kein Zweiteiler. Er wurde als Zweiteiler gedreht, aber vielleicht wagt die ARD es als in dreistündig in einem Rutsch zu zeigen, was natürlich toll wäre.
Mhm.
Weiß ich aber nicht, ob die sich das trauen.
Mhm. So, die Zeit ist um.
Die Zeit ist
worüber
um.
Haben wir
oh,
nicht
das
gesprochen?
Geht ja schnell. Oh Gott, über so vieles. Ja, worüber haben wir nicht gesprochen?
Was wäre wichtig gewesen? Was haben
was
wir
wäre wichtig gewesen? Alles und nichts. Also ich fühle mich wohl. Also ich habe jetzt nicht gedacht, ach, das haben wir jetzt nicht besprochen. Das war
wahrscheinlich bist du erleichtert, dass wir zum Beispiel diese Phase ausgelassen haben, in der du als Geldeintreiber im Ruhrgebiet gearbeitet hast.
Als Geldeintreiber im Ruhrgebiet?
Ich will dich im Nachhinein noch so ein bisschen aufwerten.
Achso, ja, meine frühen Erotikfilme haben wir nicht besprochen.
Haben wir auch nicht, aber
genau.
Die haben wir die haben wir verlinkt auf unserer Radio.
Achso, ja,
ist Homepage,
super, ja.
Ja.
Die sind, ja, genau.
Radio Sex. Und dann gibt es noch den Soloabend Kill Your Darlings von René Polesch.
Ja.
Untertitel Streets of Burladelphia.
Ja.
Auch da gibt es zwei Daten. Hast du sie zufällig im Kopf?
7.05.19:30 und 29.05.21 Uhr. Gut zu wissen. Ich wäre natürlich jetzt schon um 7:30 da gewesen. 21 Uhr, okay. So, in der Volksbühne.
Wie ich dir das zugespielt habe, ne? Hast du das zufällig im Kopf und dann raschelt der Zettel schon so. Hier, lies mal ab. Es war sehr schön mit dir und du hast jetzt die Chance, noch ein Hello in there, John Prine, dein letzter Song.
Kannst du so amerikanisches Englisch? Ich kann das nicht.
Nee. In der, das so? Hello in there.
In there. Ja, John Prine, was soll ich dazu sagen? Ein großartiger Country-Künstler. Bei vielen unbekannt. Ich habe ihn irgendwann durch Zufall entdeckt und ich finde, je älter, desto besser bei ihm.
Das finde ich bei dir übrigens auch, Bettina.
Und das finde ich bei dir übrigens auch, Bettina.
Oh, danke, Fabian. Schöner Schlusssatz und ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.